Ja, herzlichen Dank für die Einladung in eure schöne Gemeinde nach Pfullingen. Ich bringe in diesem Sinne ganz herzliche Grüße aus der Heimatgemeinde in Metzingen mit. Vielen Dank, dass ich euren Pastor Johann vertreten darf. Aber ich muss euch enttäuschen, ich kann ihn gar nicht vertreten. Niemand außer ihm rollt das R so königlich und fürstlich. Wir kommen zwar aus derselben Gegend, ich glaube zum selben Ort sogar, aber das hat er mir einfach voraus. Somit enttäusche ich schon mal vorneweg. Das bekomme ich so nicht hin. Johann, falls du zuschaust, vielen Dank für die Möglichkeit, für das entgegengebrachte Vertrauen in eure Gemeinde tätig sein zu dürfen. Wachstum. Wachstum ist ein Begriff, der hohe Erwartungen weckt. Er weckt Sehnsüchte. Wachstum schürt Hoffnung. Wachstum verspricht irgendwo Fortschritt. Wachstum birgt Stabilität und Halt. Überall begegnet uns Wachstum. Saat und Ernte, die gesamte Botanik ist eng mit Wachstum verbunden. Bei den frühkindlichen Untersuchungen, und das erleben wir gerade selbst auch, wir erwarten unsere zweite Tochter, wenn Gott will, Ende nächsten Monats, ist jeder Besuch bei der Frauenärztin mit einem Blick auch auf das Wachstum, auf die Entwicklung hin. Wachstum begegnet uns in der Wirtschaft. Es wird jährlich ganz vorsichtig prognostiziert. Und letztes Jahr im November hat man gesagt, im Jahr 2020 wächst die deutsche Wirtschaft um 0,5%. Und das Jahr 2020 ist nicht zu Ende. Und wir sind 20 Mal so stark gewachsen, nur ins Minus. Minus 10% die deutsche Wirtschaft aktuell. Wachstum ist auch politisch konnotiert. Wir alle kennen sicherlich das Zitat von Willy Brandt im deutschen Herbst nach der Maueröffnung am 9. November 1989. In Bezug auf die Wiedervereinigung prägte er diesen legendären Satz: Es wächst zusammen, was zusammengehört. Wachstum begegnet uns überall. Doch die Frage soll heute sein: Was versteht Gott unter Wachstum? Was versteht Gottes Wort darunter? Wachstum des Einzelnen, Wachstum in der Gemeinde, Wachstum des Gotteskindes. Und eine ganz kurze Erklärung: Wenn wir über Wachstum biblisch nachdenken wollen, wenn wir Wachstum biblisch betrachten, dann müssten wir in mehrere Richtungen denken. Zum einen geht es um die Menge, um die Quantität. Wie groß wird eine Gemeinde? Aber viel wichtiger ist Wachstum in Form der Qualität, inhaltlich, was die Erkenntnis betrifft. Wie wachsen wir darin? Aber auch Wachstum ist zwischenmenschlich, biblisch betrachtet, sehr wichtig. Wie wächst man als Gemeinde, als einzelnes Glied zueinander hin? Und schlussendlich ist Wachstum auf Gott ausgerichtet, um den es gehen soll. Wie wachsen wir mehr und mehr zu ihm hin? Diese Bereiche sind allesamt nicht voneinander zu trennen. Und da möchten wir diese alle im Blick haben. Das Thema soll heute lauten: biblisches Wachstum. Aber wie? Fragezeichen. Biblisch wachsen, aber wie? Fragezeichen. Und dazu möchten wir einen Text aufschlagen aus der Apostelgeschichte, das Kapitel 11. Und wir möchten heute die Verse 19 bis 30 zusammen betrachten. Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 30. Lukas zeigt uns in diesem Text, wie Wachstum aussieht. Natürlich ist die Apostelgeschichte nicht eins zu eins auf uns, sowohl in Metzingen als auch in Pfullingen, kopierbar. Aber diese Gemeinde in Antiochien gilt uns als hervorragendes Muster aus gleich mehreren Gründen. Es ist zum einen die erste Gemeinde, die aus Heiden besteht, so wie wir hier auch nicht ursprünglich Juden sind, sondern Heiden, deutsche oder europäische Mitbürger aus allen Herren Ländern. Es ist quasi so eine Art Prototyp unserer Gemeinde, multikultureller Hintergrund, inmitten einer Großstadt, pluralistisch, ethnisch uns ähnlich, wirtschaftlich solide, also man kann Antiochien ziemlich gut mit uns vergleichen. Und hier zeigt uns Gott durch Lukas und durch diese Ereignisse in Antiochien, wie Wachstum aussehen kann, wie Wachstum aussehen soll. Wir finden Prinzipien, die zu allen Zeiten, besonders auch heute, gelten. Wir möchten herausfinden, wie es damals geschehen ist und wie wir für unser eigenes Leben als auch für unsere Ortsgemeinde lernen dürfen. Lukas, nur ganz kurz im Kontext, berichtete uns zuerst von der Verfolgung der Christen, der Steinigung des Stephanus in Kapitel 8. Aber das hat die Gemeinde nicht auseinandergebracht. Im Gegenteil, sie ist stärker zusammengewachsen. Wir möchten uns heute daher vier Prinzipien aus diesem Text heraus anschauen, wie Gemeinde gedeiht, wie Gemeinde wächst, wie Einzelne zusammenwachsen, wie Gemeinde vorankommt, persönlich zu Gott hin, in der Gemeinde zueinander. Und wir möchten diesen Text abschnittweise lesen. Das erste dieser vier Prinzipien, die wir sehen dürfen, wie Wachstum entsteht, wie Wachstum vorankommt, ist die Verkündigung. Lesen wir dazu die Verse 19 bis 21 aus Apostelgeschichte 11. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemandem das Wort als nur zu Juden. Einige Männer von ihnen aber waren von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten und das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Bis hierher erstmal der Text. Das erste Merkmal, was wir sehen können, Gemeinde wächst, Gläubige wachsen, man wächst zueinander hin, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Und die Frage, die sich hier sofort stellt, durch wen wird es verkündigt? Durch wen? Durch einfache Menschen, durch unbekannte Christen, durch normale Zerstreute, die das Evangelium Gottes weitergeben. Keine speziellen Theologen, keine Profis, keine herausragende, berühmte Redner, keine Promis oder irgendwelche, die das ganz besonders darin geschult waren. Nein, es waren zwangsläufig die vielen einzelnen Christen, die aktiv waren, die zerstreut worden sind. Und wir sehen hier, dass Wachstum, das Evangelisieren das erste Mittel ist zu geistlichem Wachstum, um ein Vorankommen in der Gemeinde und des Einzelnen zu bewerkstelligen durch diejenigen, die verkündigt haben. Antiochien war eine ganz besondere Stadt. Alexander der Große hat Antiochien gegründet, gebaut, 300 Jahre vor Christus, hat die Stadt nach seinem Vater benannt und hat den Hafen dann nach sich selbst benannt. Ja. Den Beinamen, die Schöne, hat diese Stadt bekommen, weil sie so prächtig eben gewirkt hat. Und Josephus, der Geschichtsschreiber, hat darüber berichtet, dass es die dritte Stadt im Römischen Reich war, nach Rom und nach Alexandria in Ägypten, eine Weltstadt, die Hauptstadt der römischen Provinz da in Syrien. Circa 500.000 Menschen lebten dort kosmopolitisch, eine Judenkolonie bestehend aus etlichen Parsen, aus Indern. Eine Gleichberechtigung der Kulturen herrschte dort. Viele Asiaten und Fremde wohnten dort, Römer und Griechen beieinander. Diese Stadt ist die Königin des Ostens bezeichnet worden. Und was zeigt uns dies? Warum ist dieses so wichtig mit dem Hintergrund, dass dort einfache Menschen verkündigt haben? Nun, es zeigt uns, dass Gott seine Gemeinde durch einfache Menschen in die Öffentlichkeit hineingebaut hat, mitten in den Pluralismus hinein, so wie der Werner gesagt hat, das Fenster aufmachen, damit die Stadt auch was davon hat. Gott baut Gemeinde auf der Weltbühne der Menschheit, auf dem Peak der Menschheit, mitten in den Puls der Zeit hinein. Gemeinde hat sich nicht versteckt. Gemeinde war immer in der Öffentlichkeit, ist eingegangen in den Säkularismus hinein, wo alles eine Gültigkeit hat. Gemeinde hat stets das Gespräch gesucht. Und warum wuchs diese Gemeinde? Warum funktionierte es, obwohl das ja so völlig heterogen ist? Das kann ja normalerweise nach unserem Denken gar nicht funktionieren. Warum hat das denn auch geklappt, dass etwas Göttliches in so etwas Verschiedenartiges hineingebaut war? Nun, Vers 21 gibt uns die Antwort. und die Hand des Herrn war mit ihnen. Gottes Hand wachte darüber. Und Gemeinde konnte wachsen und sich festigen, weil Gott gegeben hat, weil Gott geschenkt hat. Wachstum ist nicht planbar gewesen, nicht organisierbar, kein Fünfjahresplan, wie man es bei den Kommunisten kannte, aus Rumänien, bei uns damals oder ja auch in der heutigen Zeit in dieser Ideologie. Wachstum und Entwicklung, die geschehen vollkommen nach Gottes Maß, auch wenn es vielleicht nicht logisch erscheint, dass eine Gemeinde da wachsen kann, wo die Ebene ganz verschiedenartig ist. Durch einfache Menschen, die Gottes Wort verkündigt haben. Du fragst dich, klappt das auch heute noch? Ja, es klappt auch heute noch. Ich weiß nicht, wer das Zeugnis kennt von Hans-Günther Kortmann. Er hat ein Zeugnis geschrieben in dem Buch Das Glück der Verlorenen. Es ist bei Wolfgang Bühne im CLV-Verlag erschienen. Ebenso gab es im ERF mal einen Bericht über ihn. Kortmann war verheiratet, er hatte Zwillinge. Er lebte in Bremen und liebte seine Frau Martina sehr. Die wurde eines Tages schwer krank und der behandelnde Arzt, der tippte auf eine psychische Ursache. Er therapierte sie auch dahingehend, aber in Wahrheit hatte Martina Kortmann Krebs. Mittlerweile sogar im Endstadium. Und Kortmann, er hasste aufgrund dessen diesen Arzt abgrundtief. Er will Rache dafür, dass seine Frau falsch behandelt hat und nicht rechtzeitig eine Chemotherapie angestrebt worden ist. Er plant, diesen Arzt umzubringen. Er besorgt sich das G3-Gewehr von Heckler & Koch für damals 2000 D-Mark. Er macht den Arzt ausfindig, studiert seinen Heimweg nach der Klinik, nach seiner Arbeit und möchte ihn draußen erschießen. In einer Adidas-Tasche, die er bereits sich besorgt hat, bastelt er das Gewehr immer wieder zusammen auseinander. Und er schafft es in 45 Sekunden, es zusammenzubauen und wieder verschwinden zu lassen. In 30 Minuten soll es losgehen, an diesem Herbsttag, und Kortmann plant, den Arzt zu erschießen. Doch was passiert? 10 Minuten bevor er losgehen wollte, klingelt es an seiner Haustür. Ein Versicherungsvertreter kommt unangekündigt und wollte mit Kortmann einige Details besprechen zu einem Vertrag, den er neulich abgeschlossen hat. Und dieser Versicherungsvertreter, er merkt, wie Kortmann nicht bei der Sache ist, wie er zappelig ist, irgendwie mürrisch und abweisend wirkt. Und hat gemerkt, er hat keine Chance, mit diesem Menschen zu sprechen heute. Der ist gar nicht empfänglich und völlig neben der Spur. Und dieser Versicherungsvertreter, er holt seine Bibel heraus oder ein Neues Testament und sagt, komm, darf ich ihn einfach nur einen Vers zitieren? Und er zitiert einen Vers, der würde von uns niemand, aber sicherlich niemand in den Mund nehmen, wenn er jemand mit dem Evangelium erreichen würde. Kaum jemand würde dieses tun. Er nimmt die Bibel raus und liest ihm Römer 3, Vers 12 vor und sagt, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist kein Guter, niemand, der ein solches tut, auch nicht einer. Und dann sagt er ihm noch, wenn er die Bibel zuschlägt, Kortmann, so wie sie gucken, sie wären zu einem Mord fähig. Der Versicherungsvertreter geht und Kortmann bleibt wie versteinert zurück. Ergriffen, gepackt mit dem Spiegel seiner Verdorbenheit ist er völlig durcheinander. Sein Plan, er wird nicht mehr durchgeführt. Kortmann sucht den Arzt Wochen später auf. Er gesteht ihm diese Absicht, die er eigentlich gehabt hatte. Und er wird tatsächlich gerettet, weil ihn Gottes Wort nicht losgelassen hat. Ebenso wie auch seine Frau am Tag ihres Sterbens auf der Palliativstation, die unter starken Schmerzen starb, die nie gesund wurde. Sie wurde ebenfalls für alle Ewigkeit gerettet. Was sehen wir, Geschwister? Ein unpopulärer Vers durch einen unpopulären Menschen, dessen Namen in dem Zeugnis nicht mal vorkommt, mit einem irritierenden Vers im ersten Moment, wird mit Gottes Kraft gefüllt, dass ein Menschenherz verändert wird. Warum? Weil es Gottes Wort ist, durch einen einfachen Menschen weitergegeben. Dieses Zeugnis kann uns ermutigen, indem wir sehen, wie Gott gebraucht, wie Gott dafür sorgt, dass Menschen zum Leben kommen, wachsen und zur Gemeinde Gottes hinzugetan wird. Und wir gedeihen in dieser Hoffnung und in dem Bewusstsein, wie gewaltig dieses Wort Gottes ist, durch Verse, die man nicht unbedingt am Kühlschrank oder in der Küche hängen hat. Aber sie wirken, weil es Gottes Wort ist. Das erste Merkmal, wo wir auch sehen dürfen in Antiochien, Gottes Wort trägt zum Wachstum der Gemeinde bei, zur Stabilität, zur Menge, zum Tiefgang über die Verkündigung von einfachen Menschen. Gehen wir zum zweiten Merkmal. Wie geschieht Wachstum? Wachstum geschieht zweitens durch Ermutigung. Lesen wir dazu die Verse 22 bis 24. Die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Der, als er hin angekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Das zweite Merkmal nach der Verkündigung in Vers 20 ist die Ermahnung oder die Ermutigung, je nach Bibelübersetzung, in Vers 23. Wir sehen hier, dass Ermutigung zum Wachstum beiträgt. Wieso das? Es herrscht Freude in Jerusalem. 500 Kilometer weg von Antiochien freut man sich über die Entwicklung dieser Heidengemeinde in Antiochien. Und ein Barnabas, der wird nach Antiochien geschickt. Man schickt ihn hin, um dort eben weiter mitzuwirken und dort seinen Teil dazu beizutragen. Warum ausgerechnet Barnabas? Nun in Kapitel 4, da wird er als Sohn des Trostes bezeichnet. Er konnte offensichtlich gut mit Menschen umgehen, sie ermutigen. Er hat wohl als Kind schon mit Heiden gespielt. Er entstand ja einer Mischehe. Er war froh darüber, über dieses Gemeindewachstum, wie es in Vers 23 auch steht. Kein Neid, kein Missgunst aus der großen Zentrale in Jerusalem, gar nichts dergleichen. Er wird geschickt, um zu ermahnen und zu ermutigen. Parakleo steht hier im Urtext, was beides bedeutet, sowohl ermahnen als auch ermutigen. Ein Verweis auf Christus soll dieser Barnabas sein, der ebenfalls wie Timotheus immer wieder auch von Paulus geschickt und dagelassen wurde, um eben dieses Herzensanliegen, was ein Paulus, was die Apostel eben hatten, mit Christen aufzurichten und nicht ein christlicher Kühlschrank zu sein. Barnabas, der geschickt wird, andere zu ermutigen. Wie wird er wohl ermutigt haben? Wissen nicht sehr viel, wie er ermutigt hat. Er hat ermahnt und erbaut. Wie können wir einander ermutigen, damit Wachstum in der Gemeinde, in unseren Beziehungen als Gemeinschaft zum Tragen kommt? Nun, es ist sehr wichtig zu wissen, Geschwister, wie wir einander ermutigen, weil es wichtig fürs Wachstum ist. Wir ermutigen einander, wenn wir einfach mal jemanden aktiv zuhören. Einfach mal zuhören, dass der andere auspacken kann. Oder mach mal deinem Nächsten ganz gezielt bewusst eine Freude. Schreib mal eine E-Mail, bring ein Buch vorbei oder einfach nur einen Blumenstrauß. Das Signal dahinter, das zählt. Ein Freund oder ein Bekannter von dir hat vielleicht 87 Bewerbungen geschrieben. Hat keinen Arbeitsplatz, gerade in der jetzigen Zeit. Da ist es wichtig zu ermutigen, Mitgefühl zu zeigen, da wo vielleicht Unrecht geschieht, wo jemand wirklich ungerecht behandelt wurde, im Studium, in der Arbeit oder in der Familie. Einfach mal aktiv Mitgefühl zeigen, wo Unrecht geschieht. Es ist leider so, dass es uns oft gar nicht juckt, es geht uns gar nicht tief genug selbst runter. Ermutigen bedeutet auch, mal sich für jemanden empören und sein Leid zum Ausdruck zu bringen. Nicht durch irgendeine Floskel, ja, das wird schon, oder irgendwann gibt's Licht am Ende des Tunnels. Nein, ermutigen geschieht mit dem Blick auf Christus, indem man den Leuten, den Geschwistern sagt, Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. In Vers 23 haben wir hier einen kleinen Hinweis, wie diese Ermutigung aussah. Nämlich am Ende von Vers 23, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Ermutigen heißt daher, wenn wir uns Antiochien anschauen, ermutigen heißt, es geht nicht anders als nur über Christus. Anders geht's nicht. Ermutigen, biblische, geistliche Ermutigung zum Wachstum hin, geht nur über Christus. Warum? Weil von ihm alles kommt. Weil er es ist, der dich sieht, weil er es ist, der uns in der Hand hält, weil er es ist, der um alles Bescheid weiß, weil er es ist, der Leid schickt und Leid wegnimmt, weil er es ist, aus dessen Hand alles kommt. Er ist es, der führt. Er ist es, der lenkt. Daher ist Ermutigung ein Hinweis, ein Führen, an ihm dran zu bleiben. Dieser Aufruf zur Beständigkeit. Und ein Barnabas, er wusste, wie oft einen auf Zweifel überkommen, welche Versuchungen von außen auf einen einwirken, wie sie Stolz breit machen kann, welche Kompromisse man oft eingeht aufgrund von Wankelmütigkeit. Wir kennen doch alle unser Herz, Geschwister. Und deswegen brauchen wir Ermutigung und sollen als Ermutiger zum Wachstum der Gemeinde und der Beziehungen ermutigen, und zwar mit einem festen Herzen am Herrn zu bleiben. Möge das der Slogan unserer Ermutigung dem anderen gegenüber sein. Ermutigung geht immer auf Christus hin. Ermutigung hakt immer geistlich ein, wenn darauf verwiesen wird, wie Christus ist, wie Christus vergibt, wie Christus alles lenkt und steuert. Ermutigung hat das Ziel, wie können wir jemanden Christus groß machen? Wie können wir jemanden noch enger an den Herrn binden? Das hat Barnabas gemacht. Der Ausleger Tim Barclay hat gesagt über Barnabas, the man with the biggest heart in the church, der Mann mit dem größten Herzen der Kirche. Möge Gott uns ein solches Herz geben. Und was geschah? Was geschah als Konsequenz? In Vers 24 sehen wir, es wurde der Gemeinde hinzugetan. Es wurde hinzugetan. Wer tat hinzu? Gott tat hinzu. Ein göttliches Passiv hier in diesem Vers 24, weil er es ist, er handelt. Er ist es, der zur Gemeinde hinzufügt. Er ist es, der jeden hinzutut zur Gemeinde. Gott ist der Handelnde, Gott niemand anders, er selbst. Er tut hinzu, er tut für sich hinzu. Es wurde dem Herrn hinzugetan, ein Tenor, der sich durch die ganze Apostelgeschichte zieht. Apostelgeschichte 2, 39, der Herr rief hinzu. 2, Vers 47, der Herr fügte täglich hinzu. 13, 48, es glaubten, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Wieder dieser Passivsatz. 18, Vers 10, Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt, in Bezug auf Korinth. 28, 28, Gott sorgte, dass die Heiden hören werden. Gott ist es, er wirkt und er will uns dennoch gebrauchen. Und das ist dieses zweite Merkmal, wie Wachstum geschieht, durch Ermutigung. Ermutigung, wenn du Oma, Opa bist, Mutter, Vater bist und du hast Kinder, die nicht den Weg mit dem Herrn gehen. Wie viele Eltern oder Großeltern sitzen hier, die sich fragen, was habe ich denn falsch gemacht? Meine Kinder, Enkelkinder, Bruder, Schwester hat die gleiche Kinderstunde besucht wie ich, die gleichen Predigten im Gottesdienst genossen, die gleichen Bücher im Regal gehabt, das gleiche Gute-Nacht-Gebet gehabt, die gleiche Kinderbibel gehabt, aber er ist kein Kind Gottes. Das ist kein Kind Gottes. Was habe ich falsch gemacht in meiner Erziehung? Warum klappt es nicht? Bei meinem Nebensitz in der Bank klappt es, bei mir klappt es nicht. Mit denselben Mitteln. Weißt du was? Dieser Text will dir Trost geben, Ermutigung, die der Barnabas hier ausspricht, weil es Gott ist, der hinzufügt. Gott wirkt, er fügt hinzu, er lässt gedeihen und er verändert auch das Herz zum richtigen Zeitpunkt deines Kindes, meiner Töchter, unserer Geschwister, unseres Nebenmannes, unserer Nebenfrau. Handle du nur treu, aber Gott ist es, er wirkt, der hinzufügt und der gedeihen lassen wird. Und so agierte ein Barnabas, so agierte Lukas durch die Apostelgeschichte, so agierte Paulus in seinen Briefen. Der Herr tat hinzu. Möge das dich auch und mich trösten und erbauen oder ermahnen, wie es hier im Text steht, dieses im Blick zu haben. Interessant ist, wo wurde denn hinzugetan? Es steht, es wurde dem Herrn hinzugetan. Nicht einem Verein oder einem Club, nicht, dass ein paar Karteikarten mehr in der Schublade sind. Es wurde der Gemeinde Gottes hinzugetan, dem Herrn selbst, ihm wurde hinzugetan. Nicht die Größe der Ortsgemeinde wuchs zwangsläufig oder sonstige Register. Nein, es wuchs die Anzahl der Gotteskinder. Nicht die moderne Mega-Church, wie es in den USA so schön heißt, die Riesengemeinde, nicht die wurde vergrößert, sondern das Ziel wurde ausgebaut, wozu Gott hingezahnt wurde, wo an Christus gebunden wurde. Und das ist das zweite Merkmal des heutigen Textes. Wachstum und Gedeihen geschehen dort zueinander und zum Herrn hin, wo ermutigt wird, wo Ermutigung am Nebenmann, am Nebenbruder, an der Schwester erfolgt. Wie geschieht Wachstum noch? Schau uns das dritte Merkmal an, in den Versen 25 und 26. Das dritte Merkmal ist durch Belehrung, durch Lehre. Vers 25. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Barnabas, er gab alles in Antiochien. Er gab alles. Er hatte ein hohes Ansehen bereits in Jerusalem. Als Sohn des Trostes, er hat gut dealen können zwischen Juden und Heiden, er war das perfekte Bindeglied. Barnabas, er weiß, wie gut wichtige Lehre ist. Und was macht er? Er sucht Paulus. Auch wenn er selbst nach Antiochien geschickt wurde zur Unterstützung der Gemeinde, weiß er eines: Wir wachsen nur, wenn wir uns gegenseitig belehren. Und Barnabas, er sucht Paulus auf, eine starke Persönlichkeit. Er holt den Besten, schlichtweg den Besten holt er. Er sieht ihn nicht als Konkurrent an, einer, dem gefährlich wird. Nein, er weiß, die Belehrung der Gemeinde Antiochien ist so wichtig, dass Wachstum geschehen kann. Zu Gott hin, aber auch in der Menge, aber auch zueinander hin als Gemeinschaft. Ich brauche einen, der es noch besser drauf hat. Er holt diese Persönlichkeit des Paulus. Was zeigt uns Barnabas in diesem Akt? Er zeigt uns: Nimm doch auch mal Hilfe in Anspruch. Nimm doch mal Hilfe in Anspruch, wenn es darum geht und du als Diener der Gemeinde im Musikteam, in der Seelsorge, im Predigtdienst, in der Jugendarbeit, im Reinigungsdienst, im Dienst des Connectings, nimm Hilfe, Ratschläge in Anspruch. Wenn du nicht weiter weißt, dann frag, wie ein Barnabas es getan hat. Auch wenn er als Speerspitze Jerusalems geschickt wurde, die große Gemeinde schickt ihren Besten, Barnabas lässt sich einen Paulus aus Tarsus holen. Frag, kein falscher Stolz, keine Eitelkeit. Nimm in Anspruch diejenigen, die vielleicht weiter sind, die älter sind, die vielleicht mehr Erfahrung haben, die vielleicht mehr Weisheit haben. Und das gilt für jeden. Egal in welchem Amt du drin bist, egal wie alt du bist, wie geschätzt du in der Gemeinde bist, welche eigenen Erfahrungen du selbst hast, nimm in Anspruch die Hilfe des anderen, weil diese Belehrung nicht nur in eine Richtung geht, in dem belehrt wird und weitergegeben wird und unterwiesen wird, sondern die geht auch in die eigene Richtung. Und das weiß ein Barnabas. So wie er Antiochien belehren soll, so weiß er, dass er es von Paulus genauso braucht. Und deswegen sind wir dankbar für die guten Bücher, die wir haben, für die Lehrer, die uns in der Kanzel belehren, an den Bibelschulen belehren, die uns in allen Bereichen der Seelsorge, des Dienstes, im Musikbereich oder sonst wo belehren, die es besser und mehr drauf haben als wir selbst. Hast du auch so den Anspruch, anderen zu helfen wie ein Barnabas, andere zu belehren? Oder schusterst du dir doch sehr oft lieber Antworten zurecht, statt einfach mal andere ins Boot zu holen und die eigene Ansicht zu reflektieren? Wisst ihr, ich habe in der Jugendarbeit mitgearbeitet und jetzt sehr stark in der Zielgruppe der jungen Verheirateten in der Gemeinde oder der angehenden Ehepaare. Man ist so schnell dabei, einen falschen Ratschlag zu geben auf die Ehe, auf die Verlobungszeit, auf die Familienplanung oder sonst etwas. Und es ist oft sehr gut, jemand anderen mit ins Boot zu nehmen, weil in der Belehrung so viel Potenzial liegt, daneben zu hauen, und zwar gravierend daneben zu hauen, und andere werden dadurch falsch geprägt. Das ist meine Schuld und meine Verantwortung. Getraue dich auch mal, andere ins Boot zu nehmen und zu verifizieren, so wie du liegst, wie ich liege. In der Erziehung der eigenen Kinder, in der Jugendarbeit, in der Hauskreisarbeit, in der Seelsorge, konsolidiere auch mal andere, wie ein Barnabas, um andere richtig fruchtsam belehren zu können, mit dem Hintergedanken, im Wachstum voranzubringen. Das möge das Ziel sein. Wie fatal ist es, falsche Antworten, falsche Ratschläge zu geben. Barnabas, er bedient sich beim Besten, bei Paulus, weil er weiß, wie Gott ihn bereits ausgestattet hat, wie ihn begabt hat, wie ihn gesegnet hat. Und er weiß, es muss weitergehen im Wachstum und im Vorangehen der Gemeinde. Und es muss gründlich gelehrt und belehrt werden. Viele wurden belehrt. Nicht nur ein paar Kluge oder Leute, die das Potenzial dazu haben. Nein, die ganzen Christen im Prinzip wurden alle belehrt in Antiochien. Und das war dem Barnabas wichtig, den Paulus dazuzunehmen, damit er das Wort auch in die richtige, gerade Richtung schneidet, wie es Timotheus, ein anderer Jünger, des Paulus selbst später geschrieben hat oder ihm geschrieben wurde. Was heißt denn lehren, so wie es hier steht, dass diese Menge gelehrt wurde in Vers 26? Nun, lehren hat das grundsätzliche Ziel, Gott besser kennenzulernen und sich selbst besser kennenzulernen. Siehe den Vers von vorhin, Römer 3, 12, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ich lerne sehr viel durch diesen Vers über mich selbst. Lehren heißt, Gott besser kennenlernen, sich selbst besser kennenzulernen, aber auch die Vorgänge in der Welt, die Vorgänge in der Geschichte und in der Gesellschaft anhand des Wortes Gottes zu bewerten. Belehren heißt, jemanden dahin zu bringen, dass all das, was um uns herum geschieht, politisch, gesellschaftlich, soziologisch, was auch immer, anhand des Wortes Gottes hergeleitet und bewertet, beurteilt werden kann. Die ethischen Fragen, die politischen Fragen, darauf Antworten geben zu können. Das heißt es belehren. Zum Beispiel, wie sieht Gottes Sicht über den Mensch und die Sünde aus? Darauf Antworten zu finden aus dem Wort Gottes. Belehren heißt, wie relevant ist der Klimawandel für uns tatsächlich im Lichte der Bibel? Wo Sommer und Winter nicht vergehen, Saat und Ernte nicht, Frost und Hitze nicht. Belehren heißt, aus der Bibel abzuleiten, wie steht Gott zu praktizierter Homosexualität? Nicht, wie wir jetzt selber fühlen, uns jemand mitzuteilen oder ihn zu belehren, sondern nicht, was wir fühlen, sondern was sagt Gottes Wort dazu? Was sagt die Bibel über Abtreibung? Oft haben wir vielleicht ein Mitleid mit irgendeiner Jungen, ich übertreibe es mal ganz bewusst, verzeiht mir, mit einer jungen 13-Jährigen, die schwanger wurde, völlig ungewollt, ein asoziales Elternhaus. Und menschlich neigen wir ja vielleicht dazu, Gefühlswallungen und Herzensempfindungen an den Tag zu legen, aber das zählt nicht. Belehren heißt, was sagt Gottes Wort dazu? Wie sieht Gottes Konzept für das Zusammenleben in einer Beziehung zwischen Mann und Frau aus? Im Beruf, in Ehe und Gemeinde? Belehren heißt, Antworten aus Gottes Wort zu entfalten und seinen Ratschluss darüber zu spannen und zu erkennen in Fragen der Weltanschauung und Dingen, die die Menschheit immer wieder bewegt haben und bewegen werden. Geschwister, unsere Verantwortung ist es, wie Hesia ein Barnabas auch hatte, andere Christen in unsere Gemeinde, in unserem Umfeld voranzubringen, ihnen und uns selbst Klarheit zu schaffen über die Zusammenhänge unserer Umwelt, unserer Gesellschaft. Urteilsfähig zu sein und selbst auch eine Klarheit zu haben in diesen Zeiten des Pragmatismus, wo es so viele verschiedene Wahrheiten und Richtungen gibt, wo wirklich die Wahrheit oft vergessen oder vernachlässigt wird. Machen wir uns nichts vor, es gibt so viele Schäden, die angerichtet worden sind, weil man nicht gründlich belehrt wurde, weil Kriterien nicht klar waren, weil nicht grundsätzlich richtig herangegangen wurde. Ich habe eine Schwägerin, der ehemalige Mann, der ist Pastor einer FEG in Nordrhein-Westfalen, Pastor einer Gemeinde, Theologe, 10 Semester studiert. Er liest prinzipiell nicht die Bibel, aus Prinzip nicht. Weil das, was Gott wichtig ist, das gibt er mir schon, was ihm wichtig ist. Ich bin das erste Mal da, entschuldige mich, ich möchte niemanden diskreditieren, weder eine Gemeinde noch eine Richtung oder sonst etwas. Es ist ein Beispiel, das trifft mich, uns, meine Frau, aktuell in unsere eigene Familie hinein. Ein Theologe, der sich so nennt, der Gottes Wort ganz bewusst nicht öffnet. Weil für ihn relevant ist, weil ihn Gott mit Gefühlen und Emotionen ausgestattet hat. Und das, was Gott wichtig ist, das wird er mir schon geben. Und das gebe ich dann meiner Gemeinde in Nordrhein-Westfalen weiter. Original, kein Fake, das ist Realität und das ist so traurig. Und deswegen gibt es ja viele Gemeinden, wie über eine, wo in Chicago über sie gesagt wird, sie ist zwar 100 Quadratkilometer breit, aber nur 10 Zentimeter tief. Kein Tiefgang, keine Veränderung, kein wirkliches Wachstum zu Gott hin, sondern nur in der Menge und in der Masse. Deswegen ist es einem Lukas in Apostelgeschichte wichtig gewesen, einem Barnabas, einem Paulus, der auch dahin gegangen ist. Und es möge auch uns wichtig sein, uns bibeltreu auf dem Fundament des Wortes Gottes zu belehren und belehrbar zu bleiben, um die Umwelt und unsere Gesellschaft am Wort Gottes ausrichten und bewerten zu können. Nicht umsonst hat Jesus vor seiner Himmelfahrt in Matthäus 28 gesagt, lehrt sie, belehrt sie. Und erstaunlich, das Ergebnis in Vers 26, nachdem sie belehrt worden sind, wie diese Menschen genannt worden sind in Antiochien. Sie wurden Christen genannt. Sie wurden Christen genannt. Was sagt uns das? Es ist die Folge der stetigen Belehrung. Sie redeten ständig von Christus. Ständig wurde von Jesus gesprochen. Er bestimmte ihr Denken. Er bestimmte ihren Alltag. Und dieses Wort Christ ist erstmal ein Spottname gewesen. Es war eigentlich zum Bloßstellen, zum Blamieren dieser Leute. Ähnlich wie Made in Germany auch mal ein Spottname war. Made in Germany ist eigentlich ein Spottname gewesen, den haben uns die Briten gegeben, vielen Dank nach England in diesem Sinne, nach dem Ersten Weltkrieg. Man wollte mit diesem Spottnamen Made in Germany die ganze Welt davor warnen. Wenn ihr einkauft, dann kauft ihr von denen ein, die den Ersten Weltkrieg verursacht haben. Also deswegen musste überall Made in Germany draufstehen, damit die Produkte boykottiert wurden. Aber was war das Ergebnis davon? Made in Germany blieb kein Spottname, wenn es überhaupt mal einer war. Es wurde im Gegenteil, es wurde zu einem Gütesiegel, zu einem Prädikat von Qualität. So eine brutale Qualität, dass man jetzt in den letzten Jahren davon abrücken wollte und mehr abrückt und es nur noch Made in EU heißt. Genau das sind Christen. Aus einem Spottname wurde ein Prädikat. Christus, Christsein heißt, Christus prägt das Denken, die Entscheidungen, das Handeln, zielt immer darauf ab, dass er im Mittelpunkt ist. Christsein heißt, des Christuses zu sein. Und wie war Christus? Wie war Christus? Das wussten die Leute in Antiochien. Er tat stets den Willen seines Vaters. Und deswegen ist dieses, wenn man belehrt wurde, das Ergebnis des Christseins, wie Christus sein zu wollen. Der in Johannes 10, Vers 30 gesagt hat, der Vater und ich sind eins, dem Garten Gethsemane sagen konnte, Herr, dein Wille geschehe, der im Vater unser das Gleiche auch gesagt hat. Er, der in Johannes 5, Vers 30 sagt, ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. In 6, 38 genauso. Ebenfalls in Johannes 4, 34, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Christsein ist nicht eine Bezeichnung. Christsein ist keine Bezeichnung. Christsein ist eine Berufung, ist ein Merkmal. So wie es die Spötter in dieser säkularen Welt, im Pluralismus, den Antiochern in der Gemeinde gegeben haben. Das dritte Merkmal, wo wir sehen dürfen, ist, Wachstum geschieht dort, wo belehrt wurde und wo von Christus über Christus gesprochen wird. Das letzte Merkmal, wo wir uns anschauen möchten, das vierte Merkmal, wie geschah Wachstum in Antiochien noch? Die Verse 27 bis 30. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Einer aber von ihnen mit dem Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, die unter Claudius eintrat. Sie beschlossen aber, dass jeder von den Jüngern, je nachdem einer von ihnen begürtet war, den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas zur Hilfeleistung senden solle. Was sie auch taten, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Das vierte Merkmal ist Unterstützung. Wachstum geschieht, wo wir uns unterstützen, liebe Geschwister. Kaiser Claudius lebte 41 bis 56 nach Christus. Das ist echt ein armer Tropf gewesen. Seine ganze Karriere war nahezu von Hungerkatastrophen geplagt. Hunger plagte das Römische Reich immer wieder, schlechte Ernten, eine üble Versorgung lag vor. Die Historiker berichteten davon, gerade Josephus in seinen Altertümern darüber, dass die Leute in Judäa so bedrückt waren, dass sie das Allerwichtigste nicht hatten, das Notwendigste fehlte ihnen. Und geistliches Wachstum, Vorankommen, zeigt sich darin, wie opferbereit die Gläubigen in Antiochien waren. Aber nicht nur die, sondern auch die anderen Gläubigen. Sie sollen nicht nur erkennen, dass hier Hungersnot und Mangel ist, nein, sie sollen auch durchziehen, was zur Bekämpfung hilft. Aragus sagt, es wird so kommen. Hier wird Hunger sein. Es wird so kommen. Die Verantwortung soll nun von den Gläubigen wahrgenommen werden. Und wir sehen hier, dass von Anfang an diakonische und karitative Aktivitäten in der Gemeinde betrieben wurden, von eh und jeher. Das ist nicht eine neue, moderne Erfindung. Nein, das war damals schon Standard. Zuerst ging es zwar ums Evangelium, ganz klar. Es bringt nämlich nichts, gesättigt in die Hölle zu fahren. Das erste Ziel war immer, das Evangelium weiterzubringen. Aber dennoch hat die Gemeinde immer einen Blick für die Not des anderen und für die Not der Gemeinde gehabt. Die deutschen Sozialisten haben 1875 ein Programm auf den Markt gebracht in Gotha. Das hat Karl Marx sehr kritisiert. Es ging ihm nicht weit genug, dieses Programm, was in Gotha von den Sozialisten erstellt wurde. Er hat noch eins draufgesetzt. Er hat gesagt, dieser Marx, den Kommunisten nach Gotha, von jedem nach seinen Möglichkeiten, für jeden nach seiner Bedürftigkeit. So soll gegeben werden. Man könnte fast meinen, Marx hätte aus der Bibel abgeschrieben. Das hat er sicherlich nicht, weil es einen großen Unterschied gab. Es hat nämlich nicht geklappt im Sozialismus. Es hat nicht funktioniert, trotz dieses Programms. Warum hat es nicht geklappt? Ganz einfach. Die Voraussetzungen, die Ausgangsbasis ist eine ganz andere. Der Marxist sollte geben, weil er muss, weil es ihm von der Ideologie eben so einprogrammiert wurde. Er muss es aus eigener Kraft tun, den eigenen Individualismus überwinden und bekämpfen. Das hat noch nie funktioniert. Im Gegensatz zu den Christen, diese bekamen eine neue Gesinnung, ein reines, ein freies Gewissen, von Christus ermächtigt, selbstlos zu lieben und selbstlos zu geben und zu handeln. Und die Christen, sie wussten, sie haben ein verändertes Herz, eine andere Gesinnung, ein befreites Gewissen. Und von Christus ermächtigt zu sein, heißt es auch, andere selbstlos zu lieben und sich in die hineinzuversetzen. Was brauchen sie jetzt? Indem sie Fürsorge an den Tag legten. Deswegen klappte es anders als bei Marx. Es wurde ein Blick geschaffen, einen Blick von Gott gegeben für die Nächsten, für die Brüder, was sie materiell brauchen, was sie geistlich brauchen. Geschwister, auch wir brauchen diesen Blick, wenn wir Wachstum schaffen wollen in der Gemeinde oder in den Beziehungen oder zu Gott hin. Ein Blick, was braucht der andere? Welche Gabe muss ich geben? Wo ist es dran, dass ich von mir aktiv, von Gott geführt und von ihm befreit dazu geben kann, beisteuern kann? Was braucht der Mitbruder, die Mitschwester? Was braucht euer Pastor? Was braucht die Gemeinde? Braucht sie Geld? Braucht dein Nächster einfach mal wieder einen Besuch? Braucht er ein tröstendes Wort? Frag dich das doch mal. Braucht jemand mal wieder Korrektur oder Erbauung? Oder einfach nur deine Zeit oder die Unterstützung, mal eine Mutter zu entlasten, einen Nachmittag, dass sie mal durchschnaufen kann bei den Kindern und der Hausarbeit? Vers 29 in diesem Kapitel sagt: Antiochien schickte Barnabas eine Diakonia mit. Also Diakonia heißt eine Hilfeleistung, einen Dienst schickten sie mit. Nicht die Gabe hieß Diakonia, sondern der Job, den er hier durchgeführt hat. Entschuldigung, die Gabe, die heißt Diakonia. Also das, was gegeben wurde, das heißt im Prinzip Diakonie und nicht der Job, der damit verbunden wurde, dass man jetzt für eine Diakonie oder so arbeitet. Nein, das, was gegeben wurde, diese Hilfeleistung, wurde gegeben mit dem Ziel, die Verbundenheit von Jerusalem zum Ausdruck zu bringen. Eine gezielte Unterstützung, weil, das ist der vierte Gedanke, Gemeinde wächst durch Hilfeleistung zueinander und zu Christus hin, weil wir dadurch ein Zeugnis vor der Welt abgeben, einen Blick für den anderen zu haben. Ich komme zum Schluss. Eingangs sahen wir, wie relevant Wachstum in sämtlichen Bereichen unseres Lebens ist. In der Natur, bei Kindern, in der Wirtschaft, politisch, bei der Wiedervereinigung. Doch Wachstum ist aus der Bibel nicht wegzudenken. Wachstum ist aus der Gemeinde nicht wegzudenken. Wachstum ist aus dem Leben eines Christen nicht wegzudenken. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist klar. Wir wollen auch nicht am Gras ziehen. Weder in der Gemeinde was künstlich bewirken oder Wachstumsdruck auf andere ausüben, noch auf uns selbst. Aber eines ist klar. Pflegt man Gras richtig, dann wird es wachsen. Pflegt man Gemeinde, Gemeinschaft richtig, wie in Antiochien, dann wird Wachstum geschehen. Gott bereitet seine Gemeinde und uns souverän zu. Er geht voran, immer vorwärts. Antiochien, hier wird der Brückenkopf des Paulus, von hier ist immer wieder losgestartet, seine Missionsreisen. Und wir haben ein Vorbild in Antiochien, in dieser großartigen Gemeinde. Wenn wir Christus dienen wollen, dann legt uns Christus und sein Wort die gleichen Prinzipien vor Augen, wie wir sie hier in Antiochien entfalten durften. Dann wird uns Gott ein persönliches Wachstum schenken, eine persönliche Reifung. Das ist keine Garantie für große Gemeindezahlen, muss es auch nicht. Keine Garantie, dass es keinen Streit gibt, darum geht es auch nicht, oder für Erfolg im Leben. Das Wichtigste ist aber, diese Treue, wie wir das aus dem Text durchführen wollen, wie wir selbst zum Segen für die Gemeinde sein werden und brauchbar für Gott sein dürfen, der uns gar nicht bräuchte. Er bräuchte uns gar nicht. Ich fasse kurz zusammen, wie geschieht Wachstum? Das Erste, was wir sehen durften, durch Verkündigung, durch jedermann, durch Bibelworte, die sogar sehr unpopulär sein können. So geschieht Wachstum. Zweitens, Wachstum geschieht durch Ermutigung, wenn wir andere ermutigen, aber immer mit Christus in Bezug, von dem alles kommt, der einen im Leid und in der Trauer begleitet und der einen sieht und in der Hand hält. Ermutigung geschieht zu Christus hinführend. Drittens, Wachstum geht über Belehrung, Antworten aus Gottes Wort herausfiltern und auch mal Hilfe von anderen in Anspruch nehmen, wenn wir selbst oft mit unserem Latein am Ende sind. Viertens, Wachstum geschieht durch Unterstützung, gemäß unseren Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserem Engagement, mit unseren offenen Augen. Was ist gesundes Gemeindewachstum? Es ist ein Wirken Gottes, welches nicht nur die Anzahl der Geschwister betrifft, sondern die persönliche und die geistliche Entwicklung der einzelnen Glieder im Blick hat. Das ist deutlich mehr als jeder zählbare Wert. Amen.